schon erschriebene Kapitalband 1, nicht? Industrielle Reserveanlagen, Paupers und Ausgestoßene, die können reingenommen wieder raus, nicht? Und da hat sie gesagt, nein, es ist nicht erkennbar, dass diese Leute überhaupt vorgesehen werden, wieder in den Produktionsprozess hereingenommen zu werden, nicht? Und ich denke, das gilt bis zu einem gewissen Grad auch für verelendete Bevölkerungssektoren in Metropolen. Es ist dort zum Teil, gerade bei dieser relativ hohen Jugendarbeitslosigkeit, zum Beispiel im EG-Raum, 20% meines Wissens, nicht? Das ist nicht so, dass einfach diese 20% arbeitslosen Jugendlichen jetzt industrielle Reservearmee sind, sondern es ist irgendwie eine neue Qualität, dass die zumindest teilweise gar nicht mehr vorgesehen sind für Lohnarbeitsverhältnisse, nicht? Und deshalb zum Teil die Tatsache, dass diese Menschen vernichtet, also oder sich vernichtet werden oder sich selbst vernichten zum Teil, zum Beispiel in einem Drogenelend, oder? Von daher ein Kalkül haben könnte, oder?
Also du könntest das mit Leuten, die nicht geplant sind, trotzdem den Lohn drücken. Also wenn wir die Grenzen aufhaben und Bulgarien und Rumänien gehören zu der Stiftungsgesellschaft, dann werden diese immer den Lohn drücken, wenn sie dennoch arbeiten dürfen.
Ich denke, diese Lohndrückerfunktion, das ist richtig. Also was die ursprüngliche Funktion ist der Reservearmee, die bleibt, oder? Also es braucht Arbeitslosigkeit, aber das ist ja nicht das Problem, oder? Dass es keine gäbe, oder? Und das Problem ist, dass es vielleicht 30% gibt, oder? Ich weiß nicht, wie die Zahlen, die aktuellen Prognosen sind, aber sie sind ja in der Größe, zum Beispiel für Osteuropa, nicht? Und 30% ist nicht nötig, oder? Das ist eher dann das Problem, dass 10% würde genügen, also wenn ich jetzt das ganz mit zynischem Kalkül sage, 10% würden genügen für diese Lohndrückungsfunktion. Wenn es 30% sind, heißt es, dass 20% zu viel sind, oder? Also quasi auch noch konsumieren, obwohl sie nicht produktiv sind, oder? Das ist, denke ich, ist eine der, also sicher eine neue Entwicklung.
Ja, bevor wir zu einem nächsten Stück Musik kommen, vielleicht noch ganz paar kurze Bemerkungen. Was Afrika betrifft, hat Peter Wahl, von dem wir ja das Referat einige von euch vielleicht am letzten Dienstag auf der LoRa-Sendung gehört haben, bestätigt, was der Rees gesagt hat, nämlich ein sehr grosses Desengagement, ein Disengagement von den Imperialisten in Afrika. Afrika ist generell, wird nicht als Investitionszone angeschaut, mit Ausnahme vielleicht von der Entwicklung in Südafrika, wo ja eine gewisse Industrialisierung schon stattgefunden hat, aber das werden wir jetzt können mitverfolgen in den Verhandlungen zwischen De Klerk und dem ANC. Afrika war ja ursprünglich eine Einflusszone von dem englischen und französischen Imperialismus. Und da ist es sehr interessant, was der Peter gesagt hat. Noch in den 30er Jahren sind über 30% vom Aussenhandel von Frankreich mit Algerien abgewickelt worden. Also Algerien, ein unheimlich wichtiges Gebiet von wirtschaftlicher Zusammenarbeit und von Kapitalverwertungsregion. Heute ist das drastisch gesunken und heute hat ja kürzlich der Mitterrand rausgelassen, dass er nicht mehr bereit sei, militärisch zu intervenieren. Also ähnlich, was der Rees gesagt hat für die USA. Das heisst, es ist ihnen gleich, den Franzosen, was in Afrika läuft, weil es eben wirtschaftlich nicht interessant ist. Dann vielleicht noch zwei, drei Hinweise für Lateinamerika. Der sogenannte Bush-Plan, wo dieses Jahr erkoren worden ist und wo im Prinzip die politische Umsetzung ist vom Brady-Plan, der hat eine Entwicklungshilfe von lächerlichen 100 Millionen Dollar vorausgesehen. Das heisst, das Gocki pro Kopf in Lateinamerika. Das ist also nichts. Und er hat gewisse Erleichterungen von Schulden Erlass abhängig gemacht von dieser neoliberalen Strategie, wie der Rees erzählt hat. Also massive politische Einflussnahme. Der Drogenkrieg wird ja dann weiter benutzt, um quasi militärisch dort präsent zu sein und dient als neues Alibi, nachdem die Gefahr vom Kommunismus jetzt noch nicht mehr als Argument gebracht werden kann für Interventionen irgendwelcher Art von den USA in Lateinamerika. Zu Zentralamerika ist zu sagen, dass das sicher stimmt, dass einige vielleicht erstaunt waren, ich auch, dass dann keine Kohle nach der Niederlage der Sandinisten nach Nicaragua geflossen ist. Tito auch keine Kohle nach Panama. Und man kann sagen, Ein Argument ist sicher, dass sie sich so sicher fühlen, dass sie Zentralamerika im Sinn der USA, dass sie das befriedet haben, dass sie momentan keine grosse organisierte Aufstände müssen befürchten. Überall sind, haben die Wahlen die neue Rechte gewonnen. Und das ist sicher ein Argument, dass sie mindestens zur Zeit ihnen gelungen ist, Aufstände können zu neutralisieren. Und das Zweite ist, dass sie natürlich immer spielen mit einer sehr prekären wirtschaftlichen Situation, wo dann eben auch kann, die Möglichkeit geben für rechtsextreme Kräfte, Beispiel Godoy in Nicaragua, das Ruder zu übernehmen. Hingegen, wenn sie sehr viel Entwicklungshilfe jetzt würde machen, dann würde ja vielleicht gewisse Ansätze von einem sozialdemokratisch gerade viel gesagt, aber in dem Sinne und eine nationale Bourgeoisie, die eben auch im Land selber investieren kann, dank der Entwicklungshilfe, würde möglich sein. Und das ist nicht im Sinn der USA. Sie spielen immer auf diesen zwei Ebenen von niederer Entwicklungshilfe und von Militärgau, wo jederzeit möglich ist, auch in anderen Ländern. Das auch zu dieser Demokratie, die sie jetzt da eingeführt haben, die USA Anfang 80er Jahre in der Süd, im Cono Sur, im Südkegel. Wie der Rees gesagt hat, Hinterstaaten, intaktes Militär. Und es ist überhaupt nicht auszuschliessen, dass bei stärkeren Hungerrevolten eben das Militär wieder die Macht übernimmt. Gut, das sind die paar Bemerkungen gewesen. Und jetzt werden wir nochmal in die Underground-Musik von New York hineinhören. Und nachher geht es weiter mit dem Referat vom Rees. We'll be right back.
World Economic Forum in Genf hat zusammen mit dem Lausanner Institut IMEDES, ein betriebswirtschaftliches Institut, macht jährlich einen weltwirtschaftlichen Wettbewerbsbericht. Nicht? Und hat dort wird jährlich gemessen, werden die Löhne verglichen, zum Beispiel in der Metallindustrie. Nicht? Und das ist immer relativ schwierig zu vergleichen über die verschiedenen Volkswirtschaften hinaus, weil das zwar, ich kann das versuchen mit Geldbeträgen und die mittels Paritäten umrechnen, aber es ist nie ganz genau, weil natürlich die Preisniveaus auch unterschiedlich sein können in einzelnen Ländern. Deshalb machen die eine andere Methode, sie untersuchen, wie lange muss in einzelnen Ländern gearbeitet werden für zum Beispiel ein Kilo Brot, oder? Also quasi messen, wie viel Stunden oder wie viele Minuten muss eine Arbeitskraft, Sie nehmen das, möchte ich euch nur kurz zeigen, als Beispiel, um diese sogenannte Mehrwertkaskade oder diese Mehrwertdifferenzierung, wie sie stattfindet in Trikont selber, um euch das zu zeigen, möchte ich euch zwei, drei Beispiele herausgreifen aus dieser Studie. Das ist für mich interessant, dass die Zeit zum Beispiel für den Brotbedarf, für eine also für den Träger, Trägerin einer Arbeitskraft in der metallverarbeitenden Industrie, Metallindustrie, das ist untersucht worden, im Trikont relativ, also massivstens differenziert ist. Also ich kann euch da ein paar Beispiele, dass es Differenzen gibt zwischen den Metropolen und dem Trikont, das ist nichts Neues, oder? Dass das Lohngefälle irgendwie 1 zu 10 oder 1 zu 20, das ist alter Kaffee. Aber dass innerhalb der Trikont-Länder selber massivste Differenzierung gibt, das ist für mich in der Härte neu. Zum Beispiel, ich will euch mal Zahlen nennen, wie lange muss eine Arbeitskraft tätig sein in der Metallindustrie in Brasilien für den Brotbedarf eines Monats? 7 Kilo Brot, oder haben Sie ausgerechnet? Das heißt, es ist ein Halbfünderli pro Tag, oder? Das ist Brotbedarf quasi. Ein Halbfünderli pro Tag gibt 7 Kilo pro Monat. In Brasilien braucht es dazu 161 Minuten in der Metallindustrie. Das heißt, umgerechnet 2,5 Stunden. In Thailand braucht es dazu 1470 Minuten. Oder? Also es ist eine Relation fast mal 10. Oder? Also die Arbeitskräfte in der Metallindustrie von Thailand arbeiten 3 Arbeitstage, mehr als 24 Stunden, allein für den Brotbedarf eines Monats. Nicht? Das ist für eine Person, das ist gewaltig, oder? Wenn ich das rechne für eine vierköpfige Familie, nicht? Dann komme ich bereits auf 12 Arbeitstage. Also mehr als die Hälfte der Arbeit in der Metallindustrie geht weg für das Brot. Wenn ich jetzt das Fleisch nehme, ist das vielleicht wenig Differenz, Brasilien 76 Minuten, Thailand 278 Minuten für 1 Kilo Fleisch pro Tag, pro Monat, das wären 30 Gramm pro Tag. Für 1 Kilo Butter, Brasilien 88 Minuten, Thailand 580 Minuten. Und massiv wird jetzt noch, bei den Kartoffeln ist etwa auch 1 zu 10, Brasilien 49 Minuten für 7 Kilo Kartoffeln, Thailand 518 Minuten. Total, es ist etwa eine Relation von 1 zu 10 zwischen Brasilien und Thailand, nicht? Das heißt total, die Arbeitskraft, eine Arbeitskraft arbeitet bereits 47,5 Stunden, das ist also vielleicht zu diesen Arbeitszeiten eine Woche, arbeitet sie, um nur für sich selber quasi die 7 Kilo Brot, das Kilo Fleisch, das Kilo Butter und die 7 Kilo Kartoffeln zu verdienen. Das ist quasi, ich denke, das ist typisch das, was Marx bezeichnet. Die Löhne werden bezahlt unter ihrem Wert, also unter den massivsten unter den Reproduktionskosten der Arbeitskraft, nicht, weil die ja quasi noch für 4 Köpfe reichen muss, nicht, um die Arbeitskraft zu erhalten.
Aber interessant ist ja das in Bezug auf den Mehrwert, nicht die Mehrwertrate. Da kommt doch aber dazu der Stand der Arbeitsproduktivität, also absoluter oder relativer Mehrwert. Das heißt, diese Zahlen sagen ja nicht aus, ob der relative Mehrwert in Brasilien eben viel höher ist. Und den Kapitalist interessiert ja nicht jetzt eine absolute Zahl, ob du 3 Tage oder 3 Stunden arbeitest, sondern letzten Endes interessiert ihn der reale Mehrwert. Und der setzt sich ja nicht nur quantitativ, also rein Arbeitszeit zusammen, sondern eben auch die Arbeitsproduktivität pro Stunde, nicht?
Das ist richtig. Also ich habe jetzt nicht die Produktivität mit berücksichtigt. Müsste man, das ist richtig, müsste man jetzt quasi. Und ich habe auch nicht jetzt die Mehrwertrate oder Profitrate ausgegeben, all das nicht. Aber ich denke, ich könnte mir nicht vorstellen, dass die Produktivität in Brasilien in der Metallindustrie 10-mal höher ist als in Thailand. Also, könnte ich mir nicht vorstellen. Aber
ja, wenn es so ist, dann liegt es ja auch nicht an der Arbeitskraft, sondern an den Produktionsfaktoren, den anderen, mit der die Arbeitskraft ausgerüstet
ist. Quasi an der Rationalisierung, oder? Ja. Gut, also ich müsste das noch ausrechnen. Ich denke, es sind sicher Indizien, dass eine Mehrwertkaskade da ist, oder? Also, das ist für mich keine Frage, nicht? Ich möchte nur noch zum Schluss sagen, dass es auch nicht mehr vorgesehen ist, dass eine Arbeitskraft zum Beispiel in Thailand, dass die wohnt, regulär, oder? Das erklärt dann auch diese ganze Slum-Siedlung, weil wenn sie wohnen möchte, dann müsste diese, in Thailand, wenn sie wohnen möchte, müsste eine Arbeitskraft oder in der Metallindustrie, nämlich müsste sie quasi allein für ein bis zwei Zimmer zu mieten, müsste 152,5 Stunden pro Monat gearbeitet werden, nicht? Das ist praktisch die Monatsarbeitszeit, nahezu, oder? Und da ist aber noch nichts gegessen, oder? Also logischerweise, das erklärt auch diese ganzen diese Slum-Entwicklungen nicht, weil diese Leute sind nicht mehr vorgesehen für Wohnungen, nicht? Oder für was als regulär als Wohnung bezeichnet wird. Gut, also das sind nur einige Schlaglichter auf diese Mehrwertkaskade, wie sie genannt wird, oder sehr differenzierte Mehrwertstruktur weltwirtschaftlich. Ich möchte jetzt vielleicht ein Beispiel auf das Projekt zeigen für diese Mehrwertkaskade und auch ein bisschen die Länderperspektive verlassen. Die ist ja unpräzise, oder? Wenn wir von Ländern sprechen und sagen, Brasilien ist Investitionsgebiet, dann stimmt das offensichtlich nicht für Brasilien als geografische oder politische eine. Es gibt ja da massivstens Armutszonen, oder? Offensichtlich. Also quasi wie Schwarzafrika wäre vergleichbar vielleicht der Nordosten Brasiliens, nicht? Saudi-Arabien oder so, ich sage, das Investitionsgebiet, dann ist ja massiv ein Dualismus in diesen Ländern da, das heißt, auch Uruguay, es bestehen auf der einen Seite Investitionszonen in diesen Ländern selber und auf der anderen Seite in den Ländern selber auch Armutszonen. Von daher ist der Begriff der Brady-Länder notwendigerweise etwas ungenau. Und um das zu zeigen, möchte ich euch einmal ein differenziertes Projekt zeigen für eine quasi Zonierung eines kleinen Teils der Weltwirtschaft. Also einerseits habe ich die drei Blöcke, die drei großen Wirtschaftsblöcke, die sich jetzt gebildet haben in den 80er Jahren, habe ich mal gezeichnet und ihre Ausdehnungsperspektive, also ihre zentrale Ausdehnungsperspektive. Auf der einen Seite haben wir, also da ist USA, Kanada mit Ausdehnungsperspektive gegen Süden, oder? Also das Mexiko, und da wären jetzt, oder was ich da vorhin zusammenhang mit dieser Bush-Visite thematisiert habe, in Lateinamerika, und habe da nur so blaue, seht ihr vielleicht nicht so blaue Striche gemacht, sind irgendwo da drin sind Investitionszonen, vor allem betrifft das Uruguay, betrifft Brasilien. Brasilien wurde von Kissinger schon sehr früh übrigens genannt als weiterer Kandidat für diese geplante Freihandelszone. Sicher Chile ist jetzt mit drin, nicht? Da haben wir also so quasi blaue Teilzonen in Lateinamerika, nicht? Das ist nach wie vor, das denke ich, die Hauptstoßrichtung oder das Hauptgebiet der US-Multis, was nicht heißt, dass natürlich auch da im südostasiatischen Raum solche Investitionszonen auch von den US-Multis mit wahrgenommen werden. Da gibt es übrigens einen anderen, jetzt interessanter Konflikt, Hegemonialkonflikt möglicherweise, weil auch Japan da offensichtlich, das wäre der ostpazifische Wirtschaftsraum da, lila, das mit der Ausdehnungsperspektive natürlich traditionell in diese südostasiatischen Peripherien und auch neuerdings etwas verstärkt nach Lateinamerika. Vielleicht habt ihr gelesen, es ist relativ interessant, es ist ein neues Straßenprojekt geplant durch den Amazonas, ist ein Investitionsvolumen wenn ich es richtig im Kopf habe, von etwa 2 Milliarden Dollar, also ein gigantisches Projekt, das von japanischen Konzernen finanziert, von Japan finanziert werden soll, und das eine Art Hegemonialkonflikt jetzt entstehen lässt bezüglich dieser Peripherie zwischen Japan und den USA. Die USA warnen da bereits, ganz interessant, vor Umweltproblemen, die da entstehen im Amazonas. Nicht? Also es ist ein Hegemonialkonflikt, denke ich, um diese Finanzierung. Dasselbe gilt für das Peru quasi, also diese Fujimori-Regierung jetzt darauf reagiert, nicht in der ersten Priorität von US-Investitionen zu sein, dass sie versucht, mit dem Hinweis auf die japanische Herkunft des neuen peruanischen Präsidenten jetzt massiv japanisches Kapital anzuziehen. Nicht? Insgesamt denke ich, ist Lateinamerika eines der wichtigsten, also diese Zonen da drin, diese Zonen sind eine der wichtigsten Investitionsgebiete, eben nicht nur für die USA, das zeigen diese Hegemonialkonflikte, auch für Japan, auch für die EG und auch für die Schweiz. Es ist interessant, dass die Schweiz, die habe ich da, das ist der große europäische Wirtschaftsraum Rot, und die Schweiz habe ich da, seht ihr vielleicht, habe ich ausgespart, weil es nicht klar ist, ob sie Teil wird davon. Ich denke eher nicht, aber können wir da vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Aber hier auch von EG die Investitionsoffensive, die Statistik der Investitionen der Schweiz, der Schweizer Wirtschaft in Trikont, die letzte mir bekannte stammt aus dem Jahre 1988. Das erste Mal, wo die Trikont-Investitionen wieder im großen Stil angezogen haben. Es gibt eine, die Investitionen sind etwas über 2 Milliarden in diesem 88. Also 2070 Millionen, und das ist für den gesamten Trikont. Und interessanter ist an sich weniger diese Zahl, dass die Investitionen wieder anziehen, sondern mehr die Verteilung. Ich denke, von diesen 2070 rund Millionen sind etwa insgesamt etwa 50 Millionen Totalinvestitionen für das gesamte Afrika. Sind etwa 200 Millionen Investitionen für das gesamte Asien als Trikont. Und der gesamte Rest, das heißt fast 2 Milliarden, oder? 1800 Millionen sind Investitionen nach Lateinamerika. Nicht? Und das, denke ich, ist interessant. Das zeigt, dass da quasi die Investitionszonen jetzt bevorzugt werden. Nicht? Interessant auch, was die EG macht. Die EG hat natürlich im Prinzip, also diese große Europa als Wirtschaftsraum, hat, denke ich, auch einerseits natürlich diese Ausdehnungsperspektive nach Osteuropa, also vor allem selektiv Tschechoslowakei, Ungarn. Sie hat auch die Ausdehnungsperspektive nach Lateinamerika. Sie nimmt deshalb vor allem in dieser Befriedung von Zentralamerika nach wie vor eine wichtige Rolle. Das zeigt das Interesse, das sie hat, in dieser Region eben präsent zu sein, für Verwertungsbedingungen zu sorgen. Und weniger wichtig, und das sind eigentlich die klassischen europäischen Kolonien, sind ja da. In Afrika, nicht? Die Lomé-Staaten zum Beispiel, ein Großteil sind Schwarzafrika, sind traditionell die europäischen Kolonien. Die Lomé-Staaten haben quasi, also diese zum Teil korrupten Regierungen, haben ihre Region versucht mit einzubringen in dieses große europäische Projekt, haben gesagt, Lomé-Länder sollen bevorzugt werden als große europäische Peripherie, und das ist von der EG relativ mal jetzt abschlägig behandelt worden. Es gibt keine, also die Lomé-Verhandlungen sind relativ, die Verhandlungen mit den Lomé-Staaten sind relativ blockiert. Armutszonen auch bis weit nach Asien, in Indien eben solche Investitionsgebiete. Indonesien auch, ist relativ interessant. Indonesien gilt zumindest selektiv als Investitionsgebiet. Und da möchte ich euch jetzt ein Projekt da zeigen Nordstiefel. Also da unten Südzipfel Malaysias, nicht? Weiß nicht, könnt ihr das erkennen? Das wäre. Da gibt es ein Modellprojekt, denke ich, für eine solche differenzierte Zonierung der Weltwirtschaft.
Ja, bevor der Rees näher auf die Zonierung in einem kleinen Modellfall, eben das sogenannte Bermuda-Dreieck, dort in Malaysia, Taiwan etc., zu sprechen kommt, nochmal ein bisschen Musik.
könnt ihr das erkennen? Das wäre, da gibt es ein Modellprojekt, denke ich, für eine solche differenzierte Zonierung der Weltwirtschaft. Es ist nämlich da einerseits ein regionaler sagen, Kommando- oder Headquarter-Raum, verbunden mit einem Finanzplatz, verbunden mit der Konzernfunktion, mit einer relativ hoch ausgebildeten, relativ im Vergleich, jetzt immer nicht zu den Metropolen, sondern zum Trikot, relativ hohen Lohnstruktur, das ist Singapur. Oder es ist ein Stadtstaat, relativ, also von der Bevölkerung ist so quasi eine selektiv englisch sprechende, relativ gut ausgebildete Headquarter Economy. Daneben gibt es in Südmalaysia gibt es so eine Art, eine könnte sagen, die nächst tiefere Zone, also von der Lohnstruktur jetzt, da gibt es in Südmalaysia ein Investitionsgebiet, wo quasi noch Facharbeitskräfte benötigt werden. Also nicht Headquarter, aber Facharbeitskräfte, also Arbeitskräfte, die eine fachliche Ausbildung haben, mit einem im Vergleich mittleren Lohnniveau. Und dann als ein Teil Indonesien, die Insel, die heißt Bantam, da ist es reines Billiglohngebiet, nicht? Also von der indonesischen Regierung jetzt unter diesen Militärs, unter Suharto angebotene quasi eine Billiglohnarbeitskräfte, eine freie Produktionszone, nicht? Ähnlich wie wir das kennen zum Beispiel für Uruguay oder wie wir es kennen für Taiwan und so weiter, nicht? Da wird jetzt, das sind quasi die nicht qualifizierten Arbeitsplätze vorgesehen, nicht? Und dieses Investitionsprojekt sind relativ große Beträge für die nächsten Jahre, es ist quasi ein Modellprojekt dieser drei Administrationen, Malaysia, Singapur und Indonesien. Das soll quasi ein Modell werden für eine Weltwirtschaftszone, nicht? Das heißt sogenannt goldenes Dreieck in diesem Raum, nicht? Und für mich ist typisch zum Beispiel, die Billiglohnarbeitskräfte werden angeboten von Indonesien. Und Indonesien, das wird häufig vergessen, ich habe das auch nicht so damals so präsent gehabt, Indonesien ist die Tatsache, dass dort diese Billigarbeitskräfte bestehen, ist ein Ausdruck davon, dass Indonesien klassischer Frontstaat war. Im Vietnam-Engagement der USA, nicht der Putsch damals gegen Suharto, eine relativ nationalistische, gegen Sukarno, eine nationalistische Regierung durch Suharto, war eine direkte Folge der Präsenz der US-Streitkräfte in diesem Raum, nicht quasi ein Nebeneffekt aus Vietnam. Nicht? Dasselbe gilt natürlich für Thailand, das jetzt da Investitionsgebiet ist, nicht, dass das auch eine Investitionszone geworden ist, besonders attraktiv eben durch diese Mehrwertkaskade, dass ein hoher Mehrwert hier angeboten wird. Dasselbe gilt für Frontstaat, gilt für Südkorea, nicht für Taiwan, für Hongkong und so weiter. Das sind, denke ich, das sind solche Brückenköpfe, nicht? Für Hongkong kommt dazu, ist eine Finanzplatzfunktion ja noch, auch Headquarter mit hat, nicht? Aber für Taiwan, nicht Südkorea, das sind auch also quasi Frontstaaten, die mit Billiglohnarbeitskräften eine absolute Deregulierung ihrer Wirtschaft nicht eben solch sich anbieten als Investitionszonen, nicht? Also ich habe hier unterschieden in den Farben, vielleicht um das noch zu sagen, zwischen auf der einen Seite Investitionszonen, die habe ich da je nachdem, zum Teil in den Farben der die als zugehörig betrachteten Metropolen gezeichnet. Es sind Frontstaaten, die habe ich orange gezeichnet, die an den wichtigsten Konfliktherden da implementiert werden. Und es sind Armutszonen, die habe ich da, also Armutsgürtel, die habe ich da so grün schraffiert, nicht? Für mich ist das jetzt, also dieses Frontstaatenkonzept, oder wenn wir sehen, zum Beispiel Indonesien als Frontstaat installiert, als Folge der Vietnam-Intervention, der militärischen Vietnam-Intervention. Dasselbe gilt für Südkorea in einer früheren Phase, nicht? Für Thailand und so weiter, denke ich, dass dieses Frontstaatkonzept, also mittels einer militärischen Intervention in diesen Ländern die Opposition zurückzubinden, zu zerschlagen zum Teil, nicht nur mittels Ausnahmerecht, militärisch direkter Intervention, dass das ganz wichtige Momente sind, wie solche Investitionsbedingungen gewaltsam hergestellt werden. Und das ist für mich die Bedeutung oder eine der Bedeutungen der Golfkrise. Und auch der Bedeutung zum Beispiel von der Rolle, die Südafrika in diesem Raum spielt gegenüber Schwarzafrika, nicht als Frontstaat. Wenn ich auf die Golfkrise zu sprechen kommen darf, möchte ich, also fällt mir jetzt auf, dass zum Beispiel die Türkei, nicht, die ja quasi die Nordfront bilden soll in diesem strategischen Konzept, nicht nur militärisch, dass die Türkei jetzt in der jetzigen Golfkrise plötzlich einen Sprung nach vorne zu machen hofft, gemäß dieser Özal-Administration, nicht, das bis jetzt nicht der Fall war. Nicht. Bis jetzt ist zum Beispiel die EG sehr skeptisch gegenüber der Türkei. Sie hat das Beitrittsgesuch der Türkei seit etwa 2 Jahren auf dem Tisch liegen und hat erst kürzlich wieder vor einem halben Jahr Größenordnung gesagt, Türkei ist, kommt nicht in Frage als nächste Erweiterungsstufe der EG, und hat gesagt, also ähnlich wie die USA damit um, hat gesagt, die Menschenrechte werden zu stark verletzt und so. Das kann es ja nicht sein, oder? Das ist ja das sind all diesen Investitionszonen, das sind die Menschenrechte massivstens verletzt, stört dort nicht. Offensichtlich die Investitionsbedingungen noch nicht gegeben für die Türkei. Und was wir jetzt damit rechnen für die Türkei, Kurdistan, oder rechnen müssen und genau hinsehen müssen, denke ich, ist ein Versuch, mittels Ausnahmerecht, mittels Truppenstationierung und so weiter, dort eben die ganzen Umsiedlungen, die stattfinden gegenüber der kurdischen Bevölkerung und so weiter, dass dort versucht wird, jetzt mittels diesem Frontstaatkonzept in der Golfkrise, wenn diese Krise noch einige Zeit dauert, eben das damit dachten, die Opposition massivstens zurückzubinden. Und ich bin gespannt, ich verfolge jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, es ist gerade jetzt einer der größten Streiks in der Türkei, im Schwarzen Meer, in den Kohlegruben, es sind rund 25.000 Kumpels daran beteiligt. Das ist der größte Streik zahlenmäßig seit 83, also seit der Verfassung, wo minimal wieder ein Streikrecht eingeführt werden musste. Nicht? Und ich bin gespannt, wie jetzt mit welchem Repressionsinstrument darauf begegnet wird, und fürchte eigentlich, also bin eher pessimistisch für diesen Streikverlauf unter diesen Bedingungen des Ausnahmezustands für weite Regionen des Landes. Gerade der Energiesektor, strategischer Sektor wird jetzt genannt. Nicht bereit sind die Kohlepatrons haben die Kumpels ausgesperrt, also mit der härtesten Methode jetzt schon reagiert. Und ich denke, dass zum Beispiel gerade in solchen Konflikt jetzt, das interessant ist, nicht, es ist wenig bekannt, dass zum Beispiel gerade dieses Jahr, also noch vor der Golfkrise, gerade dieses Jahr in der Türkei bezüglich Streiktagen ein absoluter Höhepunkt wieder war. Nicht? Es gibt rund, es hat insgesamt bis jetzt etwa 100.000 Streikende gegeben in der Türkei in diesem Jahr. Nicht? Und relativ, also ein Anstieg von solchen Streiktagen. Nicht? Und dass wir da mit einem Versuch eines Durchgriffs rechnen müssen in der Türkei, in diesem Frontstaatenkonzept, das ist für mich klar. Nicht? Eine andere Frage ist, was passiert da in diesem Raum jetzt als Ausdruck der Golfkrise, nicht? Ist es, da haben wir einen Frontstaat schon oder mehrere, nicht? Israel zum Beispiel, nicht? Ist die Frage, ob hier auch in diesem Raum jetzt quasi eine Verhandlungslösung möglicherweise gesucht wird oder sich abzeichnet, die dann eben zum Beispiel auch Palästina anbietet als in einer befriedeten Zone, als ein solches Billiglohngebiet, nicht? Ähnlich wie der Jura im Kleinen, das ist geworden ist für die Schweiz, nicht? Und dasselbe, denke ich, ist die Gefahr oder die Frage natürlich jetzt bezüglich Südafrika. Südafrika auch klassischer Frontstaat mit einem quasi höchsten technologischen Stand von sozialer Kontrolle, von militärischem Power und so weiter. Dass auch da eine Verhandlungslösung möglicherweise quasi, jetzt ähnlich wie wenn ich dieses Modell nehme des goldenen Dreiecks hier Singapurs, quasi hier eine Art, also die Headquarter Economies, die haben wir von Johannesburg aus, nicht, die sind da, es die mittelmäßig oder mittelgebildeten, ausgebildeten Arbeitskräfte, die haben wir auch in der weißen und in der jetzt eingebundenen schwarzen Lohnarbeiterschaft, nicht, und das quasi in einer Verhandlungslösung, nicht mehr formell Apartheidstaat Südafrika, dann die von mehrheitlich von der schwarzen Bevölkerung bewohnten Zonen, eben teilweise als so quasi wie das Indonesien jetzt anbietet, eben quasi dann die Billiglohnrückräume wären. Nicht? Und dass damit Apartheid nicht auf einem anderen Niveau, nicht formell, nicht in Gesetzen überleben wird, aber in einer Zonierung, die eben die Zutrittsberechtigung für die einzelnen Zonen via Preis regelt. Nicht? Das kennen wir im Kleinen ja bereits schon in der Stadtentwicklung. Nicht? Das ist ein modernes Moment der Stadtentwicklung, dass zum Beispiel in der Stadt Zürich, wir dürfen überall hingehen, nicht? Aber faktisch mit der Zeit wird es so, dass das Vermehrte, dass quasi das Geld, die Banknote im Sack, oder die Zutrittsbarriere ist zu einzelnen Zonen, nicht? Und dass da eine, dass möglicherweise die Apartheid eine neue Basis gestellt wird, dass sie formell abgeschafft wird, gleichzeitig via Einkommens, via Kaufkraft der Leute dann eben weiter existiert, das ist eine möglich denkbare Perspektive, nicht? Aber jetzt nur noch einige Schlussausführungen, zu was ich denke, was die politische Konsequenz daraus ist. Nicht? Ich denke, es ist ja viel wird diskutiert über die Frage des, kennt ihr auch diese Diskussion, die Frage des revolutionären Subjekts, oder? Und die Frage der Adressatinnen und Adressaten von möglicherweise revolutionärer Politik oder einer Spruchstrategie, nicht? Und ich denke, dass das eine wichtige Diskussion ist, zum Beispiel in den Metropolen, die Frage, orthodox oder klassisch, ist das Lohnarbeitsproletariat oder Menschen, die in Lohnarbeitsverhältnissen drin sind. Nicht? Die klassische Arbeiterbewegung, Gewerkschaftsbewegung ist immer sehr stark von diesem Sektor ausgegangen. Nicht? Und demgegenüber wird häufig diese Sektoren werden erwähnt, vor allem von der Autonomie sind die und von der feministischen Ökonomie sind die sehr stark zum Thema gemacht worden. Ich denke für mich, dass die Frage, die sich stellt, oder wenn die Konsequenz aus dieser Zonierung der Weltwirtschaft die ist, dass wir sagen können, vermutlich es gibt eine Differenzierung des revolutionären Subjekts im Trikont, dass wir nämlich sagen können, in Investitionszonen, oder, wird vermutlich die Lohnarbeitsklasse eine Zentralität haben, nicht? Weil wenn investiert wird, sind es klassische Formen von Lohnarbeitsverhältnissen mit den klassischen Mustern von Arbeitskämpfern und so weiter. Ich denke, dass diese Zentralität der Lohnarbeitsklasse im Trikont für die Investitionszonen eine nach wie vor Gültigkeit haben wird und dass die ganzen Angriffe, die in diesen Sektoren auf die Gewerkschaften laufen, zum Beispiel in Argentinien jetzt, oder? Argentinien ist ja unter Menem, ist doch auffällig, dass die ganze peronistische Gewerkschaftsbewegung, die sich jetzt nicht bereit ist, sich hinter dieses Programm Menem zu scharen, dass die massivstens angegriffen und zerschlagen wird, in einer neuen Qualität, wie es zum Teil, also wie es natürlich die Generäle machten, aber wie es die Peronisten bisher nicht machten. Nicht? Dasselbe gilt für Brasilien, es sind Angriff auf die Gewerkschaftsstrukturen mit dieser Investitionszone verbunden, in einer neuen Art und Weise. Was aber nicht gilt, ich denke für die Armutszonen, dass hier die Zentralität der Lohnarbeitsklasse nicht mehr gegeben ist, sondern dass in diesen Armutszonen, das gilt auch für Europa, für die entgarantierten Bereiche, für das ausgegrenzte Drittel, dass die Kämpfe, die dort stattfinden, nichts zu tun haben mit den klassischen Lohnarbeitskämpfen, sondern dass das die sogenannten, also schlagwortartig werden sie bezeichnet, als Subsistenzkämpfe, dass dort eben diese Verteidigung der Rechte auf Subsistenz und so weiter, dass das die entscheidenden Kämpfe und Befreiungsmomente eben dort sind. Und für mich, ich glaube, was du erwähnt hast, die Frage, ob das nicht auch eine Chance sei, nicht? Ich denke, es ist ein materiell ein unheimliches Elend in diesen Ländern, es ist unheimlich schwierig, auch eine Widerstandsbewegung, die ja quasi traditionell von der Lohnarbeitskollektivität klassisch geführt, ist unheimlich schwierig, da eine Widerstandsform zu entwickeln, wie wir sehen, weil die Menschen dermaßen ausgepowert sind und sie sind ja nicht einfach, das ist für mich das Wichtige, sie sind nicht einfach abgekoppelt und sich selbst überlassen, nicht, sondern die alten kolonialen Strukturen sind noch da, nicht, die Militär sind noch da, die Stammesfürsten sind, wie wir das sogar im modernsten Anführungszeichen Teil Südafrikas sind ja die Stammeskulturen noch da mit einer Gewaltsamkeit und wie wir es jetzt wieder erleben. Von daher ist es nicht einfach, also es wäre ja noch, wenn wir sagen, ja, sie sind sie selbst überlassen, das ist eine politische Chance, nicht? Das ist also mal so keine politische Chance per se, nicht? Aber ich denke, dass die Kämpfe, die da geführt werden, sicher nicht den Charakter von Lohnarbeitskämpfen haben, sondern von Existenzgarantien, nicht? Und zum Beispiel der Kampf der Tuaregs und so sind doch Beispiele, wie da diese Existenzkämpfe noch zum Teil auch erfolgreich oder zum Teil auch nicht, eben aber wie sie geführt werden, und dass wir, ähnlich wie wir für die Metropolen, nicht auseinander dividieren müssen, sagen, dass die Lohnarbeitsklasse ist das revolutionäre Subjekt oder die entgarantierte Jobberinnen und Jobber oder die Hausarbeiten sind das revolutionäre Subjekt. Es gibt beide Kämpfe nicht, in den verschiedenen Zonen gibt es andere Zentralitäten, glaube ich, dieses revolutionären Subjekts nicht. Und wir müssen natürlich, also Ziel letztlich antiimperialistischer Politik und Praxis ist natürlich, also irgendeine Verbindung, eine Relation zu diesen Kämpfen zu suchen. Nicht? Für uns wird es einfacher sein, denke ich, das bezüglich den Investitionszonen dieser Welt hier zu entwickeln, weil natürlich die schweizerische Headquarter Economy, natürlich die Multis hier, vor allem Nestle und so weiter, Schmidheini, in diesen Investitionszonen präsent sind. Nicht? Gleichzeitig sehen wir am Finanzblatt Schweiz, dass nicht nur die Fluchtgelder, also nicht nur die Profite aus Investitionszonen da hier gesammelt werden, sondern auch in diesen Armutszonen die Schätze und die Auspowerung der Völker, dass das dann auch im Finanzblatt Schweiz erscheint, nicht? Und das natürlich auch ein Thema weiterhin sein wird. Aber ich würde absolut nicht, also ich habe bei vielen, auch bei Linken, die Position schon gelesen, jetzt wird die dritte Welt im Stich gelassen, nicht, wenn nicht mehr investiert wird, oder? Und da gibt es auch Linke, die sagen, das Problem ist, dass keine Investitionen mehr kommen, oder? Das finde ich ist völlig falsch, oder? Das würde quasi verlangen, dass die Leute auch vermehrt da wieder in moderne Kapitalverhältnisse reingedrückt werden. Das kann ja nicht unser Ernst, also das scheint mir absurd, also falsch zu sein.
Ja, wir kommen dann am Schluss von unserer Sendung, wo im Rahmen gestanden ist vom Restrelis im Vortrag an der Internationalismustag in Kanzlei, wo leider schwach besucht gsi sind, aber deshalb nicht uninteressant gsi sind. Die Zonierung von der Weltwirtschaft war im Res im Vortrag gsi, und er hat selber gesagt, dass er da noch in Bearbeitung ist von einiges mehr Material. Also es ist jetzt mal ein erster Überblick gsi, wie die Weltwirtschaft von den imperialistischen Kräften, muss man sagen, von niemand anderem heute soll konzipiert werden, für die 90er Jahre quasi als Modell soll dienen. Es ist dann auch gesagt worden in der Diskussion, das sei ein relativ hartes Szenario, und man muss schon sagen, dass momentan sicher kein Anlass ist für Optimismus, dass auch mit der Krise der Widerstandsbewegungen sicher auch momentan noch keine klare Option da ist, wie kann Widerstand geleistet werden, und zwar eben nicht nur Widerstand geleistet werden gegen die Auspowerung, ob sie jetzt in Form von massiver Verarmung läuft, vor allem in den Gebieten, wo eben nicht investiert wird, oder ob sie mit einer Investitionsmaschine erschlossen wird, wo natürlich, wie der Reis gesagt hat, sicher die klassischen Lohnarbeiterkämpfe eine Rolle werden spielen, aber wo auch im Laufe der letzten 1-2 Jahrzehnte eben die Industriearbeiterklasse mindestens in ihrer organisierten Form doch sehr entscheidend hat können geschwächt werden. Der Neoliberalismus hat ja auch zur Folge, dass die Arbeiterklasse selber aufgesplittert wird und deshalb vom Moment der Solidarität eigentlich schwieriger herzustellen sind heute als früher noch. Ich möchte euch noch auf die Sendung vom nächsten Dienstag aufmerksam machen. Dort möchte ich versuchen, so die Hauptstränge von Diskussionen und Theorieansätzen innerhalb der Linken kurz zusammenzufassen, unter dem Stichwort Entwicklungsdebatte laufen ja verschiedenste theoretische Ansätze, um eben die neue Welt können zu erklären, zu erfassen, zu interpretieren, um daraus auch Strategien zum Handeln abzuleiten. Sicher steht fest, dass man sich einig ist, dass die Weltwirtschaft nicht mehr so einfach analysiert werden kann, wie es früher noch gemacht worden ist, dass man von verschiedenen Entwicklungsgebieten und unterentwickelten Gebieten muss reden, aber auch, dass dort ganz anders produziert wird, je nach Gebiet, und dass deshalb die Widerstandskämpfe auch ganz anderen Charakter bekommen haben. Das, was der Rese am Schluss von seinem Vortrag ausgeführt hat. Ja, das ist der Schluss vom Vortrag gewesen. Es hat nachher noch eine Diskussion von einer halben Stunde gegeben, auf die wir jetzt nicht mehr eingehen können. Und ich hoffe, dass es euch angeregt hat, weitere Gedanken zu machen, dass wir wissen, wie wichtig eben, obwohl es ein bisschen ein abstraktes Thema ist, eine Analyse von der heutigen neuen Aufteilung von der Welt ist, dass wir uns keine Illusionen dann hingeben und eben unser Handeln kann zielgerichteter sein. Wir werden in der nächsten Sendung vom nächsten Dienstag am 10 Uhr am Abend auch noch auf die Rolle von der neuen Technologie hinweisen und von der Kommunikationsstrategie. Auch das sind sicher Elemente, die eben einen unabhängigen Weg von den Trikontländern sehr erschweren, die die Abhängigkeit zum Norden vergrössern. Wir werden auch auf die Frage eingehen, ob wirklich man von einer Zwangsabkoppelung von einem grossen Teil des Trikonts geredet werden kann oder ob das nur differenziert kann, so angeschaut werden. Das sind die Themen für die nächste Sendung am Dienstag. Ich danke euch fürs Zuhören. Am Mikrofon war der Guy. Und noch einen schönen Sonntagabend. Ciao miteinander.